Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wir beten in der Stille. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Lass uns das jetzt wieder zuteil werden, das Licht deines Wortes, du selbst auch, dass du uns begegnest in der Verkündigung. Und das erbitten wir für die ganze Christenheit, die heute Gottesdienst feiert. Amen. Liebe Gemeinde, bevor ich den Predigttext, der für diesen Sonntag uns gegeben wird oder vorgeschlagen ist, lese, will ich uns ein kleines Stück darauf hinführen. Der Text steht dann im 5. Mosebuch, im 7. Kapitel. Also, wir müssen uns manchmal fragen, warum es uns im Vergleich zu anderen in der Welt relativ gut geht, vielleicht sogar sehr gut. Mir ist da heute früh noch was eingefallen, da war meine Predigt eigentlich schon geschrieben. Das nehme ich jetzt auch mal als Einstieg. Man findet im Internet manchmal etwas unter dem Stichwort globales Dorf. Da wird mal statistisch anhand eines Dorfes von 100 Einwohnern verglichen, wie es in der Welt aussieht, wie es den Menschen geht, also die Relationen in Prozent sozusagen. Wenn die ganze Welt aus einem Dorf von 100 Einwohnern bestehen würde, wären 57 davon Asiaten, 21 Europäer, 14 gäbe es Amerikaner, Norden und Süden alles und 8 Afrikaner. Es wären 30 Weiße und 70 Nicht-Weiße. 30 Christen und 70 Nicht-Christen. 6 Personen von diesen 100 besäßen 59% des gesamten Reichtums. Und alle 6, falls das stimmt, die Information, kämen aus den USA, also die allerreichsten. 80 lebten in maroden Häusern. 50 würden an Unterernährung leiden. Einer nur hätte einen Universitätsabschluss. Ja. Und zusammengefasst, wenn du Essen im Kühlschrank, Kleider am Leib, ein Dach über dem Kopf und einen Platz zum Schlafen hast, bist du reicher als 75% der Menschen dieser Erde. Wenn du Geld auf der Bank oder wenigstens im Portemonnaie oder im Sparschwein hast, gehörst du zu den privilegiertesten 8% dieser Welt. Das muss man sich mal wieder bewusst machen, wie gut es uns eigentlich geht. Und ich will es aber jetzt noch anders sagen. Warum bin ich, warum seid ihr getauft, aufgewachsen also in einer christlichen Kultur, in die Gemeinschaft der Kirche gebracht, die meisten von uns dann auch christlich erzogen wurden und seid nicht hineingeboren in eine rein kommunistische oder einfach materialistische Familie, wo sich alles nur ums Irdische dreht, wo es nur darum geht, aus den paar Lebensjahren, die plötzlich vorbei sein können, alles rauszuholen, an Vergnügen, an Geld und so weiter. Warum sind wir zu denen gelangt, die sich nicht allzu sehr sorgen müssen, was wird mit dem Virus noch sein, mit den wirtschaftlichen Problemen, sondern wir dürfen Gottvertrauen haben und bekommen mehr und mehr Einblick in seine Pläne mit der Welt. Ja, wir lesen in der Bibel über die Zeichen der Zeit und egal was ist, wir erheben unsere Häupter, weil sich unsere Erlösung immer mehr naht. Warum wir und so viele andere nicht? Warum wurde ich getauft und habe den Zuspruch gehört, vielleicht dann später beim Älterwerden gehört, was heute auch der Tages- und Wochenspruch ist, fürchte dich nicht, sagt der Herr, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das wäre eine Frage, die wir uns stellen können, warum ich? Und so ähnlich stellt sich auch das Volk Israel eine Frage, die sich jetzt bewusst zum Judentum bekennen oder einfach dazugehören. was ist mit dem Volk der Juden, deren großer Teil zurückgekehrt ist in das Land seiner Vorfahren nach 2000-jähriger Diaspora in aller Welt? Was ist so besonders an diesem Volk, dass es die Eifersucht vieler immer wieder erregt hatte, dass der Antisemitismus immer wieder aufflammt? Zugleich hat ja dieses Volk mehr gelitten als fast jedes andere Volk der Welt. Was ist an dem Volk so besonders, dass sie im Verhältnis, in der Relation zu anderen mehr Nobelpreisträger, Künstler, Wissenschaftler, Erfinder besonderer neuer Technologien hervorgebracht haben? Dass es die einzige wirkliche Demokratie im Nahen Osten ist und in den letzten 72 Jahren mehrere Kriege gegen zum Teil 50-fache Übermacht gewonnen haben, wo man nur staunen kann, das kann eigentlich nur Gottes Wunder geschehen sein. Aber warum? Sind sie besser als andere? Die Frage hat sich auch schon Mose gestellt und haben sich die Israeliten gestellt vor 3.500 Jahren in der Wüste. Jetzt bin ich bei unserem Bibeltext. 5. Mosebuch, Kapitel 7. Hier steht's. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Ich könnte das jetzt und möchte das zusammenfassen mit den Worten erwählt, berufen und gesegnet. Und diese Erwählung ist einfach ein Geheimnis der Liebe Gottes. Gott antwortet hier ja einfach, weil ich dich liebe, habe ich dich zu einem speziellen, will ich mal sagen, Volk gemacht. Und das gilt in gleicher Weise, diese Liebe Gottes, die Israel erwählt hat, eben auch uns Christen, die wir durch Jesus Christus erwählt worden sind. Und so verbindet sich wirklich mit diesem Bibeltext Taufsonntag, wo wir an unsere Erwählung erinnert werden, wo uns das zugesprochen wurde, und Israelsonntag. Zum Volk Israel sagt also Gott in diesem Text, du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht, weil ihr größer seid und so. Sie waren unter den ihnen damals bekannten Völkern wirklich das Kleinste. Und zu dem Zeitpunkt, als ihnen das gesagt wurde, da waren sie ja noch Nomaden, die 40 Jahre in der Wüste herumgewandert sind, wahrscheinlich auf der ganzen großen arabischen Halbinsel. Ich habe mal in einem archäologischen Buch gelesen, dass anhand alter Dorf- und Städtenamen es noch heute Spuren gibt. Hier muss damals das wandernde Volk Israel in den 40 Jahren gewesen sein und ein paar sind vielleicht dann dort hängen geblieben und haben diese Namen dann zurückgelassen. Also in dieser Situation, wo sie auf der Wüstenwanderung sind, kriegen sie das von Gott gesagt, ich habe euch aber erwählt. Sie hatten keine besonderen Vorzüge, weder Reichtum noch Heeresmacht. Und wenn wir dann weiterlesen im Alten Testament, da merken wir auch, wie Gott wie oft Gott diesem Volk sagen muss, ich bin über euch sowas von enttäuscht. Ihr seid so treulos, ihr seid so oft von mir abgefallen und Opfer des Zeitgeistes von den Nachbarvölkern her geworden. Und in unserem Text steht aber, weil Gott sie trotzdem liebt und seinen Eid, sein Versprechen hält, das er den Vätern geschworen hat, darum verwirft er sie nicht. Einfach aus Liebe und Treue. Wir leben ja heute in einer Wegwerfgesellschaft, wo wir Dinge, die uns nicht mehr gefallen oder die irgendwie kaputt sind, meist nicht mehr reparieren lassen, sondern oft schnell wegwerfen. Und diese Mentalität, die überträgt sich auch auf menschliche Beziehungen. Wenn eine Ehe langweilig geworden ist oder einer am anderen inzwischen die Schwächen genau kennt, da sucht man manchmal nicht mehr nach Hilfe, sondern fängt an, über Trennung nachzudenken. Gott ist anders. Er hat dem Abraham, dem Stammvater Israels, versprochen, aus dir soll ein Volk entstehen und das will ich segnen und es soll für die ganze Welt ein Segen sein. So viel zu Israel, jetzt reden wir von uns. Uns hat er in der Taufe sinngemäß das zugesprochen, was im schon erwähnten Jesaja-Spruch heißt, fürchte dich nicht, egal was ist, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, dich bei deinem Namen gerufen. Und wenn das, wir also im Taufwasser untergetaucht werden oder es über uns fließt, hat es ja ausgedrückt, dass Gott uns zusammensieht mit dem Geschehen seines Sohnes. Für Gott gilt dann, und wir müssen es im Glauben für uns annehmen, wir sind mit Jesus jetzt gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auch auferstanden in ein neues Leben hinein, das jetzt schon in unserem Geist vorhanden ist. In unserem ganz Innern haben wir wirklich schon das neue göttliche Leben. Die Seele ist ein Prozess der Umwandlung durch die Heiligung, wie wir das nennen. Sie soll verwandelt werden in das neue Leben Christi hinein, mehr und mehr. Und der Körper, er wird es erleben, wenn Gott mit seiner Stimme über den Gräbern ruft, jetzt werdet ihr auferweckt. Und so ein bisschen zeichenhaft erfahren wir auch von dieser Erlösung des Körpers schon manches in diesem Leben bei einer besonderen Bewahrung von Unfällen oder wenn Gott das Gebet um Heilung auf einmal erhört hat. Das ist wie so ein Vorgeschmack schon. Das alles ist uns zugesprochen durch die Taufe. Ein neues Leben mit Jesus. Nicht für alle, sondern wir sind die Erwählten. Komisch ist das. Wir haben es genauso wenig verdient wie Israel. Und da denke ich an ein Lied von dem großen Jugendpfarrer Theo Lehmann. Mancher kennt es noch. Der hat einmal getextet, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Ist die Schuld auch noch so groß? Jesus macht dich davon los. Wir sind frei, auch im Gericht. Etwas Besseres gibt es nicht. Jeder, der zu Jesus gefunden hat, weiß das für sich. Ich bin eigentlich nicht besser oder war nicht besser. Ich versuche mich jetzt zwar zu bessern, aber eigentlich bin ich es nicht. Aber ich bin begnadigt. Aber warum ich? Und Gott sagt zu dem Volk Israel damals, aus Liebe und aus Treue zu meinem Versprechen. Nun möchte ich aber noch ein zweites sagen. Gott liebt ja doch alle Menschen, nicht nur uns, nicht nur die Israeliten, mit denen er noch was vorhat. Nicht nur 2 bis 3 Milliarden, die zur Christenheit gezählt werden, von den fast 8 Milliarden, die jetzt leben. Es heißt doch im Johannesevangelium, also oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und es heißt doch im 1. Timotheusbrief, wir sollen für alle Menschen auf der Welt beten. Es ist nur ein Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und uns Menschen, Jesus Christus, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und auch dem Volk Israel damals war gesagt, ihr seid erwählt, aber ich setze euch zum Segen für alle Völker. Und in den Propheten steht dann auch noch, dass in der Zukunft sich das ausbreiten wird auf die Völker, was Gott vorhat. Also diese Erwählung ist ein Anfang, sie ist eine Berufung. Jetzt fasse ich mal bis hierher zusammen. Gottes Erwählung, wir können sie nicht verstehen, es ist ein Geheimnis seiner Liebe, warum wir ausgerechnet. Und auch warum geht's uns vielleicht gut. Und Gottes Erwählung ist Berufung. Das kann manchmal ganz einfach aussehen. Meine Frau und ich, wir waren vor kurzem eingeladen bei einer Familie, die sind bekennende Christen, haben wirtschaftlich viel erreicht durch Fleiß und durch Segen, den sie erlebt haben. Die waren wirklich und sind wirklich wohlhabend und haben aber ein ganz bescheidenes Auftreten. Die Frau ist schon ein bisschen, oder die sind beide schon ein bisschen älter als wir. Und die Frau ist immer wieder so dankbar. Wir saßen da bei einem Grillabend und schauten in die Landschaft und in ihr schönes Grundstück. Und die Frau sagte immer wieder, ach, geht's uns gut. Und dann fiel ihr ein, ja, das ist der Satz, den hat meine Familie schon oft von mir gehört. Geht's uns gut. Und im Haus dort, so hat sie erzählt, wohnte auch einer der Söhne mit seiner Frau, die noch kein Christ war, die einfach anders aufgewachsen ist und das gar nicht kannte. Da waren die alten Eltern jetzt nicht so glücklich drüber, dass der Sohn also eine Heidin mitbringt, aber sie haben sie angenommen wie eine eigene Tochter und waren lieb zu ihr. Und diese Tochter, diese Schwiegertochter, erlebte in der Familie die gute Atmosphäre durch die Schwiegereltern, durch die anderen Geschwister, die Freundlichkeit und Dankbarkeit, die sie immer wieder gehört hat. Ach, geht's uns gut. Wir haben es nicht verdient, es ist einfach so. Wir sind einfach dankbar. Und da hat sie eines Tages gesagt, ach, das möchte ich auch haben. So eine Einstellung. Ich will Taufunterricht nehmen und getauft werden. Und nun ist sie Christ und trifft sich auch regelmäßig seitdem mit einer erfahrenen Christin, damit sie auch im Glauben vorankommt. Sie lesen zusammen Bibel, beten miteinander. Ja, so merken wir, dass unsere Erwählung, wenn es uns gut geht, zumindest weil wir Jesus kennen und das ewige Leben haben dürfen, wird zu einer Berufung. Gott hat uns ausgesucht, noch nicht alle, erstmal uns, aber es soll weitergegeben werden. Das steckt hier drin. Und weitergegeben ohne Besserwisserei, nicht von oben herab. Ich habe das jetzt mal so schön gelesen von jemandem, der hat so ausgedrückt. Es wird geschehen, dass wir nicht mehr auf andere herabschauen, weil sie keine Christen sind oder weil sie keine so tiefe Erkenntnis und keine so tolle Überzeugung haben wie wir. Wir werden uns nicht für bessere Leute halten, sondern für unendlich Beschenkte, für über die Maßen Begnadigte, die ihr Leben leben. Zum Lob, wie es Epheser 1 sagt, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Und dann wird unsere Mission nicht darin bestehen, andere etwas eines Besseren zu belehren, sondern ihnen in Barmherzigkeit zu begegnen, mit der starken Sehnsucht und dem Gebet im Herzen, dass Gott auch sie mit hineinnimmt ins Staunen, ins heilsame Schämen und ins heilvolle Erkennen. Das will ich jetzt mal, dass wir also auch erwählt und berufen sind, noch unterstreichen mit einem ganz aktuellen Beispiel. Vielleicht habt ihr es gehört, vorgestern war die katholische Kirche von Klingenthal bis auf ein paar Abstände zwischen den Leuten richtig voll. Am Nachmittag ein Gottesdienst. Freitagnachmittag. Warum? Weil der Pfarrer Kohl mit seinen 89 Jahren sein 65-jähriges Priesterjubiläum gefeiert hat. Sein eisernes Priesterjubiläum. Vor 65 Jahren ist er also berufen worden, hat sich erwählt, gewusst, ist berufen worden, zu diesem besonderen Amt als Diener Gottes in diesem Rahmen eben der katholischen Kirche. Viele aus bisherigen Gemeinden waren gekommen, haben ihm gedankt für seinen vorbildlichen Dienst. Und beim Hinausgehen aus der Kirche bekommen wir alle noch ein kleines Blättchen mit einem schönen Gebet drauf. Und jetzt will ich das mal vorlesen, was hinten über seine Biografie ganz knapp drauf stand. Das verdeutlicht auch nochmal dieses Geschenk, was wir alle auf unsere Weise bekommen haben, von der Taufe angefangen. Er schreibt, vor 70 Jahren wagte ich als Theologiestudent diesen Sprung für das Reich Gottes. Vor 65 Jahren gab mir das Bistum Meißen das Vertrauen, das Evangelium zu verkünden und die heiligen Sakramente zu spenden. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht so viele gebetet und geopfert hätten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er säen und ernten lässt. Voll Dank und Ehrfurcht bezeugt dies Ferdinand Kohl, geboren 26.02.31, geweiht 17.07.55, Stationen, jetzt kommt das, wo er überall Priester war, Meißen, Leipzig, an der Unikirche übrigens, als die noch stand, Bautzen, Zwickau, Brettnich, Klingenthal. Also wir erleben, dass jeder bei sich erwählt und berufen und haben hier nochmal ein schönes Beispiel, wo wir uns einfach mitfreuen dürfen und Gott mitdanken dürfen für diesen demütigen Mann. Als ich den Gottesdienst erlebt habe, wurde ich erinnert an unseren langjährigen ökumenischen Gesprächskreis. Ein ungefähr fünfmal im Jahr ein Treffen, abwechselnd in den Gemeinderäumen der evangelischen und der katholischen Kirche von Klingenthal oder Graslitz. Und da sind Freundschaften über die Grenze hinweg entstanden und auch über die Konfessionen hinweg. Brücken auch nach Tschechien bauen. Das gehört, weil wir heute über Berufung reden, zu unserer speziellen Berufung als Klingenthaler Christen. Und nun muss ich sagen, leider ist das so seit anderthalb Jahren eingeschlafen. Es kam zuletzt kaum noch Evangelische, wenn dieser ökumenische Gesprächskreis war. Die wünschen sich alle von mir, die gerade die treuen alten Leute aus Graslitz auch, dass ich das wieder anschiebe. Hat aber nur Sinn, wenn ich ein paar von euch vielleicht dafür interessieren kann, dass ihr erkennt, mal so eine Begegnung ab und zu, wo man als Christ ein Thema hört und sich dann austauscht und schön zusammen isst, das hat einen Wert, weil es eine Brücke baut. So viel mal zu unserer konkreten Berufung als Klingenthaler Christen. Wir haben noch mehr Berufungen, Gott zu ehren mit schöner Musik und uns zu freuen über die Landschaft und den Sport. Das wollte ich jetzt nur mal als Beispiel nehmen. Ja, ich klammer jetzt bewusst mal was aus in dem Text, aber ihr habt es vorhin gehört, dass hier auch drin steht, Gott vergilt, dieser treue Gott vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte. Da reicht die Zeit nicht, auf dieses schwere und doch wichtige Thema einzugehen. Wer Gottes gnädige Wahl in den Wind schlägt oder sogar missachtet, den erwartet Strafe. Der steht irgendwann unter dem Zorn Gottes. Wie gesagt, wir müssen es jetzt mal ausklammern, sonst wird der Gottesdienst zu lang. Es ist auch schwierig, aber wir dürfen es nicht verschweigen. Schließen will ich mit dem, was im letzten Vers des Textes steht. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Das könnte man noch so zusammenfassen. Gottes Erwählung ist ein Paket voll Segen. Denn wenn wir den Text jetzt weiterlesen würden, da heißt es, er wird dich lieben und segnen und mehren. Er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl, das Jungvieh deiner Kühe und deiner Schafe in dem Land, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. So wird es also Israel gesagt, auch mit Gesundheit steht dann noch, sollen sie gesegnet werden. Ein Paket voll Segen. Auch das gilt uns, zumindest in einen übertragenen und noch viel tieferen Sinn im Blick aufs ewige Leben, aber auch mit vielen Konkretionen in diesem Leben. Und das kann man wohl am besten erfahren in der Seelsorge, wenn man für seine eigenen Probleme mal mit jemandem beten lässt. Und dann werden auch wir erfahren, die wir getauft sind, die wir Jesus nachfolgen, was im Epheserbrief steht: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.